Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Thorsten, dann erstmal herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Mich interessiert wahnsinnig dein Werdegang, wo du herkommst, aber natürlich vor allem die Themen, mit denen du dich gerade so beschäftigst. Ich mache es zum Einstieg immer ganz gern so, dass du einmal oder dass die Gäste von mir mal so einen Rundumschlag geben. Wo kommen sie denn her? Wo bringen sie denn auch überhaupt die Kompetenzen her? Damit wir heute zum einen ganz insbesondere über Space Travel sprechen werden, aber natürlich auch andere Themen, die dich beschäftigen. Also wo kommst du her? Wie kommst du zu diesen Themen? Wer bist du?
Genau, vielen Dank. Mein Name ist Thorsten Hoffmann. Ich bin ursprünglich hier aufgewachsen in Ingolstadt und ich bin ein Techno-Optimist. Techno-Optimist, sage ich immer ganz gerne, und als Filmemacher bekannt. Ich habe 2014 meinen ersten Film gemacht. Das war damals über Bitcoin. Der zweite Dokumentarfilm, hätte ich dazu sagen sollen. Der zweite Film über Blockchain und Krypto und Bitcoin ist auf Netflix und ARD Mediathek. Das war 2018/19 und jetzt habe ich 3 Jahre verbracht, mir den Space-Sektor anzusehen. Und mein neuer Film Fortitude kommt jetzt im Juli raus und ich habe 3 Jahre, ja, wie gesagt, damit gearbeitet und mache jetzt viele Podcasts, um drüber zu sprechen
endlich. Geil. Ja, mega. Wie kam es zu dem Thema Space Travel? Also das eine ist ja schon miteinander verbunden, ne? Bitcoin und Krypto, das hat irgendwie was miteinander zu tun, Blockchain. Aber wie kam es dann auf einmal zu dem Space-Thema?
Ja, ich hätte natürlich, ich habe viele Angebote gehabt, ja, machen nochmal irgendwas über NFTs, mach mal irgendwie über Web3, also diese ganzen Topics, die in diesem Bereich sind. Aber dann hätte ich mich natürlich schon ziemlich verankert in einem Thema. Und ich bin persönlich, wie du wahrscheinlich auch, interessiert an vielen Sachen. Du hast ja auch Podcasts zu anderen Themen als nicht nur ein Themen. Und Space ist einfach, man muss sich einfach mal die Kurven angucken, so ein bisschen dieses Techno Trüffel suchen sozusagen. Wo sind die Kurven, die Sinn machen? AI zum Beispiel bekannterweise. Aber bei Space ist halt so, die Kosten, ein Kilogramm ins Orbit zu bringen, sind halt jetzt nur noch ein Hundertstel von verglichen mit vor 20 Jahren. Die technologischen Capabilities, wie sagt man,
die Möglichkeiten,
die Performance dieser Satelliten sind 1000-mal höher als jetzt, als vor 20 Jahren. Und da gibt es eben so ein paar Trends, wo die Kurven ganz klar nach oben stehen. Und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt 3 Jahre jetzt Space analysiere, recherchiere, betrachte, ist in 3 Jahren ist ein richtiger Zeitpunkt, dass die Leute das verstehen und interessiert sind. So, das ist so meine Denke.
Okay, das heißt, also das merkt man auch beim Blockchain-Thema schon, 2014 warst du wahrscheinlich noch einer der ersten, der das Thema angegangen hat. Und dieses SpaceX-Thema, also Elon Musk ist ja einer dieser großen Treiber von diesem Thema. Und irgendwann sind dann Jeff Bezos und Richard Branson und so weiter alle mit aufgestiegen mit ihren Startups. Da warst du wahrscheinlich auch relativ früh dran noch, oder? Das war erst so in den letzten paar Jahren, dass es durch die Decke gegangen ist.
Ja und nein. Ich meine, es ist echt, das ist ein interessantes Thema. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Metaverse, ne? Also Virtual Reality. Das gibt's ja auch schon seit 50 Jahren in verschiedensten Ausprägungen. Space gibt's seit 1957 oder so. Also auch schon 60, 70 Jahre. Oder selbst Krypto, könnte man jetzt sagen, gab es schon Vorläufer. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich irgendwas entsteht und dann it's a thing. Es dauert immer länger. Und bekannterweise, du hast gerade die 3 Billionäre erwähnt, ne? Der erste war eigentlich Richard Branson, der hat dieses Team, dieses Winning Team gekauft und dann Virgin Galactic umgenannt. Das war, weiß gar nicht mehr, 2000 um den Dreh rum, vielleicht war es 2004, ich weiß nicht mehr. Jeff Bezos hat seine Space Company 2000 gegründet, also vielleicht war er der Erste, und Elon Musk 2002. Also das sind auch 20, 25 Jahre her. Wow. Man denkt immer so, it's happening now, aber nee, es ist wirklich, es dauert Jahrzehnte und das verstehen eben viele nicht, die immer so in den Zeitungen, oh, Boom und Bust, ne, dieser Hype-Cycle, aber es ist viel langsamer und dauert viel länger eigentlich.
Ah, okay, crazy. Was ja schon interessant ist, ich glaube, Elon Musk hat ja auch sogar dieses Unternehmen SpaceX noch vor Tesla gegründet.
Ja, genau.
Also seine ursprüngliche Idee war ja dieser ganze Space-Wahnsinn und gar nicht unbedingt das Elektroauto. Und krass. Für mich ergibt sich bei dem Typen so langsam ein Bild, dass alles irgendwie auf diesen Space-Travel einzahlt. Weil wenn ich mir überlege, auf dem Mars würden wahrscheinlich eher Elektroautos zum Beispiel Sinn machen. dann hat er natürlich offensichtlich SpaceX. Wenn er den Mars wirklich besiedeln wollte, wird natürlich irgendwie Internet Sinn machen, um was wie heißt das Startup gleich nochmal?
Starlink.
Starlink, genau, dankeschön. Ja. mit Starlink könnte er dann Internet auf den Mars bringen. Wofür er Twitter gekauft hat in diesem Konglomerat, ist mir noch nicht ganz klar, aber vielleicht über AI, damit man Sprachsteuern kann und so. Aber trotzdem, über Tesla baut er jetzt auch seine humanoiden Roboter etc. Genau, also da, auch das alles könnte irgendwie darauf einzahlen, wie auch immer, den Mars dann zu besiedeln.
Aber das ist genau der Kern meiner Philosophie auch. Also wir, und Elon Musk ist vielleicht der berühmteste als Gründer, aber wir sollten ja positiv für die Zukunft denken und diese Zukunftswelten erträumen, und manche bauen die dann halt auch wirklich. Und du bist auch ein Founder, ich bin auch ein Founder. Und wir arbeiten an unserem kleinen Puzzlestück, aber so eine große Vision zu haben. Natürlich werden wir irgendwie Roboter haben. Natürlich gibt's Metaverse, super immersive Medien. Natürlich brauchen wir Bitcoin irgendwie. Also das ist alles natürlich, aber irgendjemand braucht's halt, um das mal umzusetzen. Ja, und meine Rolle ist halt, ich bin als Storyteller, als Dokumentarfilmer, will die Leute dafür dann begeistern. Und wenn ich Events mache weltweit, dann kommen immer mal wieder 2-3 Leute und sagen, ja, ich habe deinen Film damals vor 8 Jahren gesehen und da habe ich meine Karriere gewechselt. Oder Leute sind reich geworden mit Bitcoin natürlich. Also das ist wirklich so, als Filmemacher oder auch als Podcaster hat man natürlich auch schon einen Einfluss und eine Verantwortung, Responsibility. Mhm, ja.
Was sind denn so die Themen in den letzten 3 Jahren, aber gerne auch schon in der Zeit davor, wo du als Filmemacher tätig bist, was sind denn so eindrucksreiche Momente, wo du sagst, das hat dich dann auch geprägt oder das hat deine Anschauung vielleicht auf ein bestimmtes Thema verändert?
Ja, wow, gute Frage. Also ich glaube, ich habe keine gute Antwort, aber ich mache einfach mal ein bisschen, ein paar Bullet Points gebe ich dir zurück. Also ich glaube, es ist ganz selten, dass jemand aufwächst hier in Ingolstadt, macht Abitur und hat dann die große Vision seiner Zukunft, seiner Karriere. Ich glaube, das ist einfach immer Step by Step. Und ich bin halt manchmal in Opportunities gestolpert oder eine Tür öffnet zur nächsten Tür. Und Filmemacherei ist eigentlich ein gutes Beispiel daran. Deswegen brauche ich auch 3 Jahre, um so einen Film fertig zu machen, weil ich nutze das als Recherche und mache 10, 20 Interviews, eigenes Risiko, eigenes Geld. Und dann sagt er, hey, du solltest mit dem sprechen. Ah, willst du eine Introduction zu dem Weißen Haus? Willst du mit den United Nations, Vereinten Nationen reden? Und plötzlich dauert es halt 2 Jahre länger, aber ich bin dann wirklich tief drin. Und ich glaube, das passiert mit vielen Projekten oder vielen Startups auch so. Eine Idee kommt zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Und das ist, glaube ich, ein gutes Learning. Man muss nicht perfekt anfangen, muss einfach mal machen, machen, machen.
Mit wem hast du dann gesprochen? Also du sagst gerade United Nations, Weißes Haus. Das heißt, du hast mit dem Präsidenten zusammengesessen?
Nee, ist, die haben so ein Technology Office. Das sind halt so Policy-Leute dann. Okay. Und dann eine Dame vom Department of Defense ist dabei, ein paar Space Agencies von der europäischen, von der UK Space Agency. Also solche Officials. Aber natürlich bin ich mehr eigentlich dran interessiert an den Founders und an den Leuten.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Welchen Impact hat denn überhaupt das nationale oder das staatliche oder die staatliche Institution überhaupt noch gegenüber diesen privaten Institutionen? Also wir haben jetzt gerade 3 genannt, die da einen großen Einfluss haben. Welche Rolle spielt der Staat da überhaupt noch?
Ja, genau diese Frage habe ich eines dieser Officials gestellt. Sag mal, was du hier machst, ist es überhaupt noch bedeutend, wenn die Milliardäre mehr Geld haben als die meisten Staaten und SpaceX hat, glaube ich, weiß nicht, 80% des gesamten Launchmarks im Prinzip. Also eine Company, das kontrolliert ist von einem Menschen, hat mehr Macht sozusagen bei diesem Raketenmarkt, beim Launch-Sektor, als China, Russland und Amerika gemeinsam. Es ist krass.
Oh, ne? Wow. Also nicht krass. Nur in der westlichen Welt, sondern weltweit.
Weltweit, weltweit. Und Starlink hat am meisten Satelliten schon längst aufgeholt. Am Anfang gab es halt diese Spionagesatelliten von der USA oder Russland oder so. Und mittlerweile ganz klar privat dominiert. Die Antwort zu deiner Frage ist ganz einfach. Die Nation ist immer noch verantwortlich für das, was seine Bürger, seine Citizens, seine Taxpayer, seine Companies machen. Also nicht nur für Steuern, sondern auch für irgendwelche Versicherungsfälle, wenn es irgendwie einen Unfall gibt, wenn es einen Todesfall gibt, wenn es Weltraumschrott gibt. Also gibt es übergreifende Themen. Also es gibt schon diese regulatorischen Rahmenbedingungen. Aber ich gebe dir völlig recht, es ist alles mittlerweile getrieben von Privatsachen. Alles, was in Low Earth Orbit und Geo Orbit passiert, ist eigentlich privat getrieben. Was weiter rausgeht, Mond und Mars, du hast gerade schon vom Mars gesprochen, das sind eher noch so Sachen, wo da halt die NASA und die ESA halt so Forschungsmissionen, das ist ja noch nicht kommerziell, da gibt es ja noch keinen Markt, logischerweise. Aber alles, was näher bei uns dran ist im Orbit, ist alles dominiert von Companies.
Okay. Und Wie finanziert ein Elon Musk oder egal, wir nennen alle drei Namen, wie finanzieren die das? Weil momentan ist es ja noch ein riesengroßer Kostenfaktor, oder?
Ja, also ich habe ein Zitat bei mir im Film, wo die Dame sagt, ja, früher habe ich einen Satelliten für 1 Milliarde gebaut und gelauncht für die europäische Space Mission. Und mittlerweile sind die eben so klein wie hier dein Gerät hier vorne und kosten $100.000 zu produzieren und ins All zu schicken. Also das ist wirklich die Größe.
Genau. So klein.
So ein U ist, ich glaube, 14 mal 14 Zentimeter oder so. Also so ein kleiner Cube. Und manchmal sind es 2, 3 Us. Also es ist wirklich Miniteile. Ich habe die auch im Film und ganz billig und eben aus Komponenten, die halt aus der Handy-Technologie kommen und so weiter und super hochauflösende Kameras und so weiter. Also es ist nicht mehr so teuer, erster Punkt. Mhm. Und zum zweiten Punkt, es gibt halt jetzt langsam diese Businessmodelle. Deswegen habe ich den Film gemacht, weil eben Starlink ist mittlerweile generiert Milliarden mit Internet-Connectivity, also mit Internet Anschluss, sagt man nicht mehr, ja. Eine Verbindung vom All. Oder die zweitgrößte Satellitenkonstellation von Planet, auch in meinem Film, die machen, die schießen Fotos, also es sind optische Satelliten und da gibt es eben Farmers, also Landwirte, ja, die dann das wollen oder Staaten, die das kaufen, um irgendwelche Straßen zu planen oder im Tropenwald zu gucken, was abgeholzt wird, solche Sachen. Also da gibt es ein Businessmodell hinter diesen Datenplattformen.
Ah, okay. Ist aber auch irgendwie scary, oder? Wenn da oben Satelliten fliegen und dich abfotografieren und du weißt es gar nicht?
Also nicht wirklich, weil auch die besten Satelliten könnte ich nicht persönlich identifizieren. Also vielleicht können sie dein Auto sehen und genau, okay, du wohnst da und dann irgendwie verfolgen. Klar, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Privatsphären. Also, aber generell geht es ja eher um Gebäude, um Straßen, um größere Themen. Eine coole Story vielleicht für dich, die es ein bisschen begreifbar macht. Weil wir denken halt, ja, Space ist halt dann doch eher für die Geheimdienste und so weiter. Ich habe eine deutsche Firma aus Berlin im Film, die haben eine clevere Idee gehabt. Und zwar nehmen die zwei Satellitenbilder aus leicht verschiedenen Winkeln. Ah. Leicht verschiedene Winkeln, wie unsere Augen, 3D-Faktor. Du kannst also kalkulieren die Höhe eines Objektes. In dem Fall, das Objekt ist ein Baum. Und wenn der Baum 14 Meter hoch ist, aber die Pipeline oder die Schiene von der Deutschen Bahn, größter Kunde von denen, ist 10 Meter von links weg. Das heißt, wenn der Baum umfällt, dann haben wir ein Problem. Dann gibt es eine Zugverspätung. Und gleichzeitig sehen die auch an einem Chlorophyll in der Baumdecke, dieser Baum, da ist irgendwie ein Ungeziefer oder der stirbt gerade. Wow. Und das heißt, die schicken dann die Leute mit der Kettensäge vorher, dass es keine Zugverspätung gibt. Also das ist ein Markt dann eben für Insurances, für Bahnbetreiber, für Pipeline-Operators.
Insgesamt für Förster dann natürlich auch, ne? Die können ihren Wald ganz anders pflegen.
Ja, oder ich stehe in einem Ananasfeld in Ecuador mit einer Analyse von einer Satellitencompany, die sagt, das Feld hier ist ein bisschen zu trocken und hier ein bisschen zu nass und hier brauchst du mehr Fertilizer.
Crazy. Okay.
Und ich habe dir jetzt mit 2 Minuten habe ich dir einige Milliarden Dollar Märkte, Market Opportunities schon gesagt. Okay. Und alles brought to you by small satellites.
Ne? Schon krass. Okay. Welche Rolle spielt Europa in diesem Game? Weil das sind wahrscheinlich jetzt alles amerikanische Unternehmen, würde ich jetzt einfach mal vermuten.
Also ganz klar dominiert von USA und dann Nummer 2 als Land ist eigentlich China, mhm. Wobei die chinesische aus regulatorischen Gründen ist ein bisschen abgekopselt, da gibt es wenig Zusammenarbeit, ist ein bisschen independent, ähnlich wie im Internet, wie du weißt, ist ja das chinesische Internet nicht wirklich verbunden mit unserem. Europa ist dann schon Nummer 2 und dann ist aber die Frage, welche Rolle spielt Deutschland? Ja, also man sagt halt, die Franzosen sind in Europa führend, ich lebe halt in England, die Engländer sagen, wir sind die Nummer 1 und ich glaube vom Venture Capital sind wahrscheinlich auch die Engländer ein bisschen voran. Aber nichtsdestotrotz, in Deutschland gibt es viele dieser Satellitencompanies auch selber und bekannterweise in Bayern gibt es 2 Raketencompanies, die hunderte von Millionen Euro jetzt gesammelt haben. Rocket Factory Augsburg und ESA Aerospace, die sich aber nicht ESA Aerospace nennen, sondern ISA, weil es irgendwie cooler klingt.
Okay, das heißt, und die forschen auch an diesen 14x14.
Das sind jetzt Raketencompanies, also da geht es um kleine Raketen und für kleine Payloads. Also die haben nicht direkte Wettbewerb mit SpaceX, sondern geht es um kleinere Payloads, also kleinere Raketen.
Mhm. Und Okay, verstehe. Damit es eben einfach nicht mehr diese großen Raketen braucht, die unfassbar viel Energie verschwenden, um Satelliten ins All zu befördern. Sondern, was ich schon mal gesehen habe, weiß nicht, ob das hast bestimmt auch in deiner Recherche herausgefunden. Da gibt es ja diese Zentrifugen, die sich drehen und man schleudert dann diese Raketen ins All raus. Also solche Themen dann wahrscheinlich eher, oder?
Ja, wobei witzigerweise geht es gar nicht so sehr um die Verschmutzung. Das ist irgendwie noch nicht ganz verstanden, was eigentlich in der höchsten Stratosphäre, Troposphäre, was genau die Auswirkungen sind. Mhm. Und ich meine, wir sprechen halt von ein paar Raketen in der Woche, ja, im Vergleich zu Flugzeugen, die halt, weiß nicht, Tausende pro Tag an jedem Flughafen sind. Ist es ein kleinerer Faktor. Es geht eher darum, ich habe ein Thema drin, Space Force, also das Militär in Amerika, die wollen halt einen Satelliten innerhalb von 24 Stunden oben haben. Also geht um Speed. Mm. Und die wollen eben nicht ein Modell haben, wo sie ein Satellit von 100 sind mit Starlink zusammen mit anderen. Sie wollen halt einen Dedicated sozusagen, ein Service tailor-made für diesen einen Satelliten.
Wenn die jetzt wirklich schaffen, innerhalb von 24 Stunden diese Satelliten da rauszuschießen, dann hast du ja da oben irgendwann ganz schön viel Material, ne? Hm. Es gibt ja auch so Animationen, wo man sieht, wie viel Material da inzwischen fliegt, auch wie viel Weltraumschrott und vor welchen Herausforderungen dann wieder die Missionen stehen, die außerhalb dieses Schrottgürtels hinaus wollen und um den da zu verlassen in Richtung Mond, in Richtung Mars oder wo auch immer hin dann. Gibt's da irgendeine Regelung, Regulatorik? Und wenn ja, wer kontrolliert das Ganze, damit das auch Hand und Fuß hat und damit Schrott eben sich nicht da oben ansammelt, sondern damit auch das da oben einigermaßen nachhaltig ist, damit wir im Space nicht den gleichen Fehler machen wie hier auf der Erde und Müll dann einfach produzieren, ohne zu wissen, wo wir ihn endlagern sollen.
Super wichtiger Punkt. Ich habe in dem Dokumentarfilm jetzt 14 Minuten zu genau diesem Thema gewidmet. Ich würde eigentlich euch gerne dann einen Link einfach auf YouTube, das ist dann nur dieser Ausschnitt, dass jeder sich mal mit dem Thema, weil das so wichtig ist. Es ist wirklich das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, aber außerhalb des Planeten oder in Near Earth sozusagen, da denkt irgendwie kaum noch jemand dran. Das ist aber ganz, ganz wichtig, weil wenn es einmal verschmutzt ist, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Das ist wirklich wichtig für die Menschheit sozusagen. Und ja, es gibt zwar Regulatorien, die dann sagen, ja, okay, wenn dein Satellit keine Power mehr haben, musst du selbst dafür sorgen, dass er runterkommt. Aber es gibt halt auch alte, die einfach dann noch so rumhängen und Gefahren darstellen. Und es gibt eben diesen Weltraumschrott, diese kleinen, kleinen, klitzekleinen Teilchen, die sind eine kleine Nagel oder ein Stück Farbfleck. Aber die sind ja so schnell unterwegs. Die können eine Rakete auch zerstören oder einen Space Tourist Trip beenden. Und da muss man eben ganz so aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Es gibt ziemlich coole Möglichkeiten, die zu messen. Also wir wissen wenigstens, wo die größeren Teile sind. Mhm. Und dann kann ich dann meine Rakete eben 2,5 Minuten später schicken oder leicht einen anderen Winkel. Aber die ganz kleinen Teile, das ist natürlich echt ein Riesenthema. Ja.
Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das wieder aufzuräumen oder sonst irgendwas? Oder muss sich das über Zeit, dann über die Gravitation wieder auf die Erde zurückbewegen?
Also ein paar Sachen werden wir wahrscheinlich nie komplett messen, sehen können und abschaffen oder
beseitigen können.
Beseitigen, danke. Ja. Aber ich meine, die Zeit ist natürlich unser Freund in dem Fall. Also je länger das Zeug rumschwirrt, desto gibt es eben doch diese Gravitation, dass das dann zurückholt oder dann verbrennt eventuell. Aber es gibt coole, also auch von der Europäischen Space Agency gibt es coole Projekte. Wie kann ich Dinge anziehen? Wie kann ich sie recyceln? Wie kann ich sie runterstoßen, wieder zurück in Orbit? Oder in Geo, also diesem weiter entfernten Orbit, gibt es so ein Graveyard-Orbit, also so ein Friedhof für tote Satelliten, wo sie dann leicht so aus dem Weg geschoben werden. Also es gibt coole Sachen, deswegen, ich würde euch gerne diesen Clip zeigen, weil der wirklich ganz cool ist, wirklich so futuristic.
Ja, geil.
Ja. Und dann, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ganz, ganz Futuristische ist natürlich, jetzt kommen die privaten, das ganz Futuristische ist, jetzt kommen halt diese privaten Weltraumstationen, ja, also ISS, die Internationale Weltraumstation, die ist am Ende ihrer Lebenszeit und die nächste Generation sind halt privat finanzierte. Drei davon. Und da gibt es dann Hilton drauf und dann gibt es da Pharma Research drauf und dann gibt es Tourismus und 3D-Printer drauf und du kannst halt Sachen machen, die halt vorher nicht möglich waren.
Wie weit ist es weg, dass du und ich uns das leisten können, da hochzufliegen?
Ja, wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger. Also wie du weißt, ist diese Weltraumtourismus, das gibt's mittlerweile. Virgin und Blue Origin sind die größten Anbieter. Es gibt andere coole Konzepte, die so Ballons sind. Nicht ganz Weltraum, aber das sind so ganz, das so in Kapseln, so Heißluftballon, aber eben ganz, ganz hoch, wo du dann auch die Erd sehen kannst, wie sie rund ist und einen Sonnenaufgang erleben kannst. Also wir sprechen von Zehntausenden von Dollar, Hunderttausenden von Dollar, die teuren Sachen. Das heißt, für du und mich vielleicht noch nicht ganz. Und dann halt ein paar Tage im Space Hotel, da reden wir noch von einem Jahrzehnt, denke ich mal. Und dann auch nur für Millionäre.
Aber trotzdem, in 10 Jahren, glaubst du, haben wir das erste Space Hotel?
Ich glaube, also die Hilton-Jungs, mit denen war ich ein bisschen in Kontakt, das soll auf der Starlab-Station und die bauen schon, mit Airbus zusammen übrigens. Ja.
Wow. Gibt es da schon Konzepte? Also kann man das schon sehen,
wie das aussehen wird? Ja, klar. Ich habe in meinem Film eine coole Szene. Also ich bin halt im normalen Hilton, aber das habe ich halt richtig Spaß gehabt, das zu scripten. So, wie viel Sterne hat dieses Hotel? Weißt schon, solche ja, Gags halt. Und das wird alles kommen. Also noch nicht unmittelbar, aber so langsam. Und diese Companies gehen jetzt alle in die Börse oder machen eben die Private Equity Rounds. Es gibt Space Investment Funds dahinter. Also das ist genau deine Augen, deine Wow. Das will ich eben jetzt auch erreichen mit meinem Film, zu sagen, okay, ich hatte keine Idee, dass es was schon möglich ist.
Ne? Überhaupt nicht. Ja. Aber klar, das macht Sinn, ne? Wenn du im Hilton Hotel unterkommst, hast du natürlich auch ein gewisses Klientel mit dem entsprechenden Kleingeld dann vielleicht auch, das Bock drauf hat, dann auf so eine Unterkunft mal und da für ein paar Tage Urlaub zu machen. Wahrscheinlich eher ein Adventure. Ja, interessant. Und welchen Impact, glaubst du, wird das dann haben auf unsere Gesellschaft? Also wie wird sich unsere Gesellschaft verändern, wenn wir dann sozusagen auch außerhalb von unserem, ich weiß gar nicht, ob Orbit der richtige Begriff ist, aber außerhalb unserer normalen Lebenszone unterwegs sein können, und zwar relativ günstig und easy?
Ja, es gibt ja diesen Overview-Effekt, ne? Das ist das bekannte Phänomen, dass eben Leute, die im All sind, plötzlich die Erde ganz anders wahrnehmen und sehen, boah, da unten ist zwar die Landesgrenze, aber die sehe ich gar nicht. Oder warum streiten wir uns über, keine Ahnung, das, und vor allem auch, wie fragil unser Planet ist, ne? Diese ganze Umweltüberlegung. Und die Hoffnung ist, je mehr Menschen das sehen und erleben, desto mehr hilft es halt den Rest von uns. Aber wir sind 8 Milliarden Leute auf der Erde, ist natürlich ein Hard Sell. Ich habe im Film mehrere junge Astronautinnen, zwei davon sind aus, drei, eine aus Mexiko, eine aus Indien ursprünglich und eine aus Ägypten. Und die haben natürlich schon kulturell in ihrem Land einen Wahnsinnseinfluss. So wie vielleicht damals die Apollo-Astronauten in Amerika die Heroes waren. Ne? Das waren alles weiße amerikanische Männer. Mhm. Und jetzt sind es eben eine junge, weiß nicht, wie alt sie ist, unter 30, Mexikanerin, die eine eigene Barbie-Puppe hat. Also so hat sie schon im kulturellen Zeitgeist festgesessen. Und ihre Mission ist jetzt eben eine neue Generation von jungen Leuten in STEM-Jobs eben die Begeisterung zu finden.
Cool. Ja. Soll ich noch irgendwas in die Richtung fragen? Habe es aber vergessen. Da bin ich zu 100% dabei und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du dann jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass du dann diese Blue Marble, sagt man immer, ne? diese blaue Murmel, die die Erde ja irgendwie ist in diesem Weltall, dass das schon ein spirituelles Erlebnis vielleicht auch irgendwie ist, das dann zu sehen und zu erkennen, was wir für eine kleine Spezies auch eigentlich sind. Wir haben sicherlich einen riesengroßen Impact mit dem, was wir tun. Aber ich sage immer, eigentlich sind wir eine super hässliche Spezies zum einen, weil wir, also übertrag mal unser Aussehen auf den Hund, dann wäre das so ein nackter Hund mit so ein paar Haaren. Und diese Spezies hat irgendwie es geschafft, den Planeten zu erobern. Irgendwo selbstzerstörerisch, aber hat auch geschafft, sich als Spezies immer weiter zu entwickeln und irgendwie immer neue Lösungen zu erfinden. Also wir sind irgendwie so eine Maschine, die versucht, immer wieder was Neues zu entwickeln. Also die menschliche Vorstellungskraft schafft sie auch, aus endlichen Dingen unendlich viele unterschiedliche Möglichkeiten zu kreieren. Und was ich gerade spaßeshalber noch sagen wollte, ist, was wir mindestens schaffen werden, ist, die Flat-Earther-Theorie zu widerlegen, wenn wir es schaffen, davon vielleicht ein paar ins Weltall zu schießen.
Genau. Ja. Ja, aber du sprichst gerade das Thema an, ne? Wir sind so eine fragile Welt, da muss nur einmal was Falsches passieren, kosmisch gesehen. Und deswegen ist man wieder bei dem Mars, ne? Die Idee Colonizing Mars. Da sind wir aber wirklich noch Jahrzehnte, 50, 60 Jahre wahrscheinlich weg. Und auch dann kann man wirklich auf einem anderen Planeten also sich selbst regenerierende Gesellschaft, Zivilisation. Ich meine, da geht es ja wirklich um so kleinsten Dinge, eine Nadel oder einen Schraubenzieher. Also unglaublich triviale Sachen für uns jetzt, aber auf einem anderen Planeten. Aber nochmal zurück zu diesen Founders. Das ist eben dieser Techno-Optimismus. Ohne den wären wir immer auf unserem Planeten, den wir jeden Tag mehr und mehr verschmutzen und vergewaltigen, sind wir für immer hier verbannt. Und eben mit diesen großen Träumern haben wir vielleicht die Option irgendwann mal. Vielleicht in unserer Lebenszeit vielleicht schon noch. In seiner Lebenszeit sagt er wahrscheinlich nicht mehr. I don't know.
Ja, jetzt gibt es bestimmt kritische Stimmen, die sagen, naja, bevor wir uns jetzt hier irgendwie in den Space wagen, sollten wir uns vielleicht erstmal um die Hausaufgaben, die wir hier zu Hause haben, kümmern. Was ist denn dein Take zu so einer Aussage?
Ja, ich meine, es ist beides richtig, aber zu dieser konkreten Kritik, ohne Space wüssten wir gar nichts von dieser Klimadebatte. Das Klima wird aufgezeichnet durch Satelliten, wir verstehen zum ersten Mal, wie das überhaupt alles funktioniert, wir können die ganzen Sachen messen und die ganze Umwelt, das Umweltbewusstsein an sich wurde in den 60er Jahren durch die Mondmission eigentlich erst erschaffen, dieser Earth Day mit diesem berühmten Bild, das du schon angesprochen hast. Also Space ist jetzt nicht unabhängig, Space ist ganz, ganz wichtig, integral zu unserem Verständnis zur Erde und deswegen ist es ja so wichtig. Also ich glaube, wir brauchen mehr Space, um der Erde zu helfen und nicht umgekehrt.
Also es funktioniert aus deiner Sicht symbiotisch und nicht getrennt voneinander. Ja, ja. Okay. Mhm. Auch nachvollziehbar.
Und darf ich vielleicht noch eins sagen zu dieser, zu diesen großen zivilisatorischen Fragen? Unsere Regierungen teilweise, also jetzt überspitzt formuliert, kriegen es ja noch nicht mal hin, irgendwie eine Brücke zu bauen oder brauchen 20 Jahre und so. Und du brauchst halt die Privatwirtschaft und auch Leute, die das Cash haben, 20 Jahre in solche Unternehmen zu investieren, Risiken einzugehen, das NASA sich nicht leisten hätte können. Die Leute werden dann noch reicher, das stimmt schon. Das ist diese Kapitalismuskritik kommt dann natürlich als nächster Schritt immer auf. Aber ohne dieses Incentive, ohne diese Leute gäbe es das alles gar nicht. Da wären wir, ich meine, Russland hat auch ein Weltraum Know-how, aber da gibt es keine einzigen Unternehmen, die da irgendwelche neuen Raketen bauen oder so. Weißt du, wie ich meine? Also es ist schon wichtig, dass man eben diesen wirtschaftlichen Startup-Gedanken dahinter auch mit reinbringt.
Da bin ich auch überzeugt davon, ja. Weil wieso sollte jemand sein ganzes Leben ja mehr oder weniger aufopfern, sich einer Idee zu verschreiben, die 20 Jahre lang zu verfolgen und das Risiko eingehen, dass das Ganze komplett den Bach runtergehen könnte?
Genau.
Also das haben die Leute sicherlich auch irgendwo im Hinterkopf. Es kann sein, dass wenn ich jetzt anfange, dass wir in 20 Jahren nirgends landen. Und das finde ich schon, also ich finde schon auch, dass man das dann, oder dass die Leute dann schon eine gewisse Entlohnung für diesen Aufwand haben sollten, den sie dann da letztlich auch betreiben oder dieses Risiko, das sie da ja auch eingehen, haben sollten. Ist das dann auch der Grund, warum das so lange gedauert hat? Ich meine, die erste Mondmission, du hast gerade gesagt, die war Ende 50er Jahre auf dem Mond gelandet.
Mond war 1969.
1969 sind wir auf dem Mond gelandet oder die Amis auf dem Mond gelandet. Das sind ja jetzt fast 50 Jahre, über 50 Jahre sind es.
Mein Film kommt zum 55. Jubiläum raus, deswegen weiß ich das ganz genau
sogar. 55 Jahre jetzt bald. Oder wenn der Podcast rauskommt, sind es 55 Jahre. Ist das der Grund, warum es so lange gedauert hat? Weil die Staaten da nichts mehr vorwärts getrieben hat? Ich kann es auch offen formulieren, warum hat es so lange gedauert?
Die Amerikaner hatten ja dann das Space Race gewonnen. Ja, da waren sie, die Russen haben ja geführt, die haben die ersten Mensch im Orbit gehabt, den ersten Satelliten vorher, den ersten Hund, den ersten und so weiter. Und dann haben die Amerikaner den großen Moonshot, das verwenden wir heute noch dieses Wort, ne, Moonshot, und haben es geschafft und dann war das Thema zu Ende. Da war nichts mehr weiter zu gewinnen. Aber jetzt hast du eben den Kapitalismus. Jetzt kannst du Milliardär werden mit einer privaten Moonbase Station, keine Ahnung, oder mit diesen Companies. Also deswegen glaube ich schon, dass wir eben diese die das Unternehmertum brauchen.
Okay, also früher war es sozusagen die Konkurrenz zwischen zwei Ländern. Ja. Jetzt ist es die Konkurrenz der Unternehmen untereinander, um dann Geld zu verdienen.
Ja. Und natürlich gibt es diese Konkurrenz immer noch. Jetzt sind die Chinesen natürlich, ne? Die wollen natürlich jetzt, die haben ein paar ganz große Mondmissionen gerade gehabt, haben auf der Rückseite des Mond gelandet und solche ganz beeindruckenden Leistungen. Die Chinesen haben auch schon eine Raumstation jetzt mittlerweile. Also das fällt ja nicht weg, aber eben diese großen Bewegungen, die allermeisten Satelliten, die allermeisten Raketen werden von Privatunternehmen gelauncht, nicht von Staaten.
Ja, ja. Schon interessant, ey. Hast du dich, weil wir gerade so ein bisschen von der Mondlandung auch gesprochen haben, hast du dich in deinem Film auch so ein bisschen mit diesen Verschwörungstheorien beschäftigt, ob wir überhaupt auf dem Mond gelandet sind?
Nicht wirklich. Nicht wirklich. Nicht im Detail, nee.
Okay, ich habe nämlich in der Vorbereitung mal kurz gelesen, was denn die Kritik ist. Und die Kritik ist ja, dass die Fahne so ein bisschen noch schwenkt, während die Astronauten die Fahne in den Grund des Monds sozusagen rammen. Oder dass kein Staub aufgewirbelt wird und lauter solche Dinge. Was ich irgendwie spannend finde, und jetzt hast du gerade erzählt, mit diesen kleinen Farbklecksen und oder mit diesen klitzekleinen Teilen, die halt schon eine Sonde oder eine Rakete oder so beschädigen können, dass sie zerstört wird, dann gehört ja auch eine Riesenportion Glück dazu, dass das überhaupt funktioniert hat, oder?
Ja, und ohne Computer. Also die haben zwar Computer gehabt, aber nicht so, wie wir es heute verstehen.
Ja.
Also die haben ja wirklich mit Hand landen müssen und solche Sachen. Ist unglaublich, ist wirklich unglaublich.
Ja, und dann ja auch mit diesen Stoffanzügen rauszugehen, die ja kein Metall waren oder so, wo du denken könntest, da wärst du noch besser geschützt gewesen, sondern bist ja dann einfach mit diesen Stoffanzügen rausgegangen.
Und umgefallen teilweise auf die scharfen Steine. Also wirklich unvorstellbar. Und die analysieren ja heute noch dieses Mondgestein, was sie da mitgebracht haben. Mhm. Und wir haben immer noch neue, ich hatte ein Panel letztens in King's College in London, da war der ehemalige Chefwissenschaftler von der NASA mit mir. Und der hat so einen Vortrag gehalten, was man immer noch lernt über die Geologie vom Mond, was wir immer noch nicht hundertprozentig verstanden haben. Also, und das basierend auf Proben von vor 55 Jahren noch. Mhm.
Ja. Was hat man über den Mond rausgefunden oder was konntest du da lernen?
Ach, ich bin kein Geologe, aber im Prinzip die Masse des Mondes ist nicht einförmig, sondern ist halt die Theorie ist ja, ist durch einen großen Impact entstanden, ne? Sondern hat sich so abgesplittet. Und das während dieses Events ist ja alles flüssig geworden, dieses ganze Gestein und Metall und so weiter. Und das ist dann so rumgeschwappt, ich formuliere das jetzt irgendwie falsch, dass eine Seite vom Mond das schwerere Metall ist als das andere. Und dadurch haben wir dieses Lock-in, dass der Mond sich eben nicht dreht. Alle anderen Monde, die es ja hunderte von Monden gibt es im Solarsystem, die drehen sich auch, wie die Planeten drehen sich auch alle. Aber der Mond eben nicht, der bleibt immer uns zugewendet. Und das ist eben irgendwie durch diese Masse da. Und das konnte man eben teilweise durch diese Gesteinsproben irgendwie noch nachweisen.
Ja.
Keine Ahnung.
Ah, okay, interessant.
Also ja, ganz verrückte Sache.
Aber finde ich auch einen verrückten Fact, ne, dass der Mond sich überhaupt nicht dreht, weil früher dachte ich das, bis ich dann auch gehört habe, dass er uns immer zugewandt ist mit der gleichen Seite. Und da gibt's ja dann auch die Theorien dazu, dass es eine geheime
Station. Die Aliens sind im Hintergrund auf der dunklen Seite. Aber was jetzt wirklich langsam relevant wird, weil die ersten Menschen gehen ja wieder zurück auf den Mond jetzt in ein paar Jahren und auch auf den Mars, weiß nicht wie lange noch genau. Aber da müssen wir auch diese Höhlen wahrscheinlich benutzen, weil es gibt ja da die Weltraumstrahlung. Also die Menschen können da nicht so einfach leben. Und die Höhlen sind scheinbar, diese Magma-Höhlen oder Lava-Höhlen oder wie auch immer, sind die besten Möglichkeiten, da eben geschützt zu sein. Und über diese Höhlen wissen wir natürlich überhaupt nichts. Null. Ne? Also das ist echt wilder Westen.
Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen fühlt sich dieser Space Travel schon an, wie, oder so muss sich das angefühlt haben, als früher die ersten dann Europa verlassen haben auf ihrem Segelschiff und versucht haben, nach Indien zu gelangen und auf einmal einen neuen Kontinent entdeckt haben. Ja. Also so stelle ich mir das vor, weil ich mir schon ab und zu die Frage stelle, ja, wie verrückt muss man denn sein, um in so eine Alubüchse zu steigen, um dann da in den Weltraum zu gleiten. Aber genauso verrückt müssen die Leute früher gewesen sein, als sie auf dieses Segelboot gern irgendwo gereist sind, als man vielleicht sogar noch dachte, dass man irgendwann in Richtung Abgrund geht.
Ja, runterfallen kann aus der, ja, unglaublich. Eine Sache noch dazu, pass auf, eine Story habe ich noch. Diese Mondmissionen, die jetzt kommen, sind zwar schon von der NASA Grant sozusagen Kickstart-funded, würden wir als Entrepreneurs sagen. Aber da sind eben, das ist privatwirtschaftlich betrieben und auf diesem Moonlander gibt es eben verschiedene private Companies, die eben diese Payloads haben. Einer misst, keine Ahnung, Strahlung, der andere hat für Internet-Connectivity, der nächste macht sowas. Und ich habe im Film und als Businesspartner von mir eine Company, die heißt LiveShip. Mhm. Und die haben eben so eine 3 Gramm schwere, mini-kleine Payload auf dem nächsten Moonlander. Mhm. Und weil wir ein Kooperationspartner sind, ist jetzt mein Name in dieses Metall eingeritzt. Also mein Name ist auf dem Mond, noch nicht, aber bald. Und wir haben auch so einen kleinen Datenspeicher damit drauf, mini kleinen Micro-SD-Karte. Und da haben wir das Satoshi White Paper auf den Mond geschickt. Also das ist und ich fühle mich jetzt halt irgendwie mehr connected to space, mehr connected. Ich bin auf dem Mond, ja. Oder ein paar hier alle Leute, die auf der mit der Doku mitgearbeitet haben, diese Endcredits, bekannt alle die. Diese Namen sind auf dem Mond, sind jetzt Teil einer Mondmission.
Sind auch auf diesem Speicher oben drauf.
Ja, und früher waren es eben, keine Ahnung, diese 18 Amerikaner oder so, aber jetzt sind wir irgendwie alle mit dabei und cool. Irgendwann gibt es eine Live-Cam und dann gibt es eben die ersten, die da irgendwie, keine Ahnung, eine Big Brother-Show draus machen.
Ja, ja. Gibt es nicht sogar eine Live-Cam von der ISS, von der man, glaube ich, sogar die Erde sehen kann?
Ja, schon, ne? Und eine andere Company, die heißt Zen, SEN.com, die hat auch 2 Kameras mittlerweile im Orbit, ja, cool.
Mega cool, ja. Okay, jetzt hast du deinen Namen da hochgefeuert. Da gibt's, sind denn diese, oder ich weiß nicht, ob du es weißt, aber sind denn diese Grundstücke, die man ja auf dem Mond kaufen konnte, mal von irgendwelchen Companies, ist das denn real?
Wow. Ja, da habe ich auch mal meinem Vater oder sowas eingekauft. Alter. Jetzt erinnerst du mich dran, das hatte ich total vergessen. Ja, das ist eine gute Frage. Das hätte ich den Vereinten Nationen Mensch fragen müssen oder irgendwie von den Officials.
Ja, weil das ist natürlich dann die Frage, ob das wirklich so ist und ob man dann auf einmal so ein paar Fußballfelder hat, die privaten Leuten gehören, die ja ein offizielles Zertifikat haben.
Genau, und genau auf deinem Grundstück ist es Helium 3 oder was die auch immer
genau. Genau, dann musst du befragt werden, ob man das überhaupt ernten darf oder.
Aber also ich habe keine Ahnung, aber ich habe mit den Asteroiden Menschen gesprochen. Das ist Asteroid Mining, ist dann wirklich ein Sci-Fi Traum, ne? Und ich habe eine Company in Kalifornien kennengelernt, die haben mehr Geld, als sie eigentlich brauchen, von den Investoren gesammelt für das Thema Asteroid Mining. Und zwar Platinum.
Okay, Asteroid Mining, oder wie stellt man sich das vor, dieses Asteroid Mining?
Also es sind ganz kleine robotische Sonden, die da rausgehen und dann eben schmelzen das Metall und irgendwie schon mal leicht refinen können und dann eine Return Mission zurück zur Erde in einer Kapsel, die dann eben nicht verbrennt und dann Fallschirm kommt es dann an. Das dauert noch 10 Jahre oder wie, aber der erklärt es im Film ein bisschen genauer. Das ist der Businessplan.
Und das lohnt sich? Oder sind das ganz spezielle Metalle, die sie dann da?
Also ja, ich glaube, darauf kommt es drauf an, ne? Wie weit ist der Asteroid weg, wie teuer ist es dort hin zu navigieren, wird immer billiger, weil wie wir gerade gesprochen haben, die neue Rakete vom Elon kann super viel Masse relativ günstig eben mit einem Launch hochbringen. Es wird also immer günstiger, dorthin zu kommen. Du brauchst halt super gute AI und Software, um dort landen zu können, ist auch schon gemacht worden. Mhm. Und dann ist eben nur der Rückweg die Frage. Und dann muss halt einer mal kalkulieren. Es wird sich sicherlich für die ersten Missionen noch nicht lohnen, aber das Skalierbare ist halt, wenn du es jede Woche, jeden Monat machst.
Ja, okay.
Gold gibt es da auch, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wirkliche Wertvolle ist, glaube ich, Wasser. Ne? Das ist für zukünftige Weltraummissionen ist das Wasser und Treibstoff wichtiger als Gold oder Platin
zu bringen. Damit man möglichst weit kommt dann.
Glaube ich, ja.
Das macht auch Sinn, ja. Was ja auch spannend ist oder was noch ein zusätzlicher Use Case sein kann, da gibt es ja auch zig Science-Fiction-Movies dazu, dass sich Wissenschaftler damit beschäftigen, wann wir denn irgendwann von einem Asteroiden getroffen werden. Es gibt eine Impact-Theorie, die besagt, dass es schon mal eine Hochkultur, eine sehr weit entwickelte Zivilisation auf der Erde gegeben hat, die dann aber von einem Impact ausgelöscht wurde und wir sozusagen die Zivilisation, so wie wir sie heute kennen, gerestartet haben. Die dann auch besagt, dass die Pyramiden zum Beispiel von Gizeh deutlich älter sind, als wir gerade vermuten, so 16.500 Jahre alt roundabout. Hm. Und wenn wir uns als Zivilisation so weiterentwickeln, dass wir es schaffen, diesen Asteroiden-Impact, der vielleicht irgendwann wieder erfolgen könnte, Wir kommen ja regelmäßig oder zweimal im Jahr durch so einen Asteroidengürtel. Wenn wir das damit verhindern könnten, dann werden wir nicht wieder geresettet, sondern dann können wir uns stetig weiterentwickeln und werden dann vielleicht tatsächlich zu einer interplanetaren
Ja,
Spezies.
genau. Und da reicht noch nicht diese 5 Leute, die im Hilton Space Hotel bleiben oder
Ja.
eine kleine Moonbase. Wir brauchen mehr Leute verteilt auf dem Planeten. Aber ich habe eine Sache, will ich dazu sagen. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit, vor 2 Jahren vielleicht, vor einem Jahr, hat die europäische Space Agency eine Mission gehabt, auf so einen Meteoriten zu landen. Oder vielleicht nicht zu landen, aber
Den zu
also
treffen,
zu
ne?
treffen, genau, und leicht den Winkel zu verändern. Ne? Und es hat geklappt. Und diese Company, die diese ganz starken Antrieb da entwickelt hat, die ist Teil von Voyager Space in meinem Film. Die machen irgendwann jetzt auch einen Börsengang und die bauen Starlab, dieses Weltraumstation, wo Airbus mit dabei ist und die europäische Spitze. Also diese total verrückten Sachen, diese technischen Möglichkeiten, die ganze Menschheit zu retten mit diesen Space Capabilities, die gibt's und diese Companies gibt's und das ist, glaube ich, die Lösung, weil das kann eventuell jetzt schon klappen. Wenn wir jetzt heute so einen Asteroiden finden würden, können wir vielleicht das heute schon vermeiden oder jedenfalls versuchen.
Okay. Also das heißt, wenn wir rechtzeitig ansteuern, rechtzeitig den Winkel verändern, dann könnten wir
Irgendwie so,
es.
ja.
Okay. Also immer das Szenario, dass dann Atombomben da abgeworfen werden und der Asteroid dann zerstört wird. Erst letztens
Genau.
wieder so einen uralten Film gesehen.
Ja, genau. Aber es besser einfach den ein bisschen aus der
Ja.
Umlaufbahn zu schieben. Und ich glaube,
Ja.
was die gemacht haben, die wollten den nicht zerstören, weil dann hast du das Problem mit den Trümmerstücken, sondern die wollten ihn nur beschleunigen. Und wenn er ein bisschen schneller ist, dann rast an der Erde ja
Ah.
vorbei, weil er dann vorher kommt. Also das war, glaube ich, das System.
Ja, okay. Interesting. Hast du auf deiner Doku-Reise auch mit oder zu dem Thema oder über das Thema Aliens sprechen können, also
Nee, wirklich. Also
extraterrestrisches Leben?
nicht wirklich. Ich meine, ich kenne, was Elon dazu sagt oder andere Leute, aber das ist nicht mein Wissensfeld. Ich finde es persönlich sehr spannend. Wie du habe ich auch Sci-Fi gelesen und höre mir die Joe Rogan Podcasts an. Aber ich habe dazu keine Meinung, habe auch kein Gespräch dafür geführt. Mein Film ist wirklich, es geht um diese Kommerzialisierung des Space und da geht
Ja.
es vor allem um Low Earth Orbit, also die Satelliten und Connectivity und solche Sachen.
Okay.
Und dann natürlich habe ich dann diese Space Stations, Asteroid Mining so als
Ja.
Zukunftsding mit drin auch,
Ja,
ja.
ja. Ich meine, das, was wir jetzt alles besprechen, auch dieses in unserem näheren Orbit, das ist ja trotzdem ein Wahnsinnslieb, ne? Also das klingt jetzt irgendwie so selbstverständlich für uns, dass das stattfindet, weil wir uns ja technisch permanent weiterentwickeln und spul die Zeit 60 Jahre zurück, spul sie nochmal 60 Jahre zurück, dann vor 100 Jahren. Wenn ich mir meine Großeltern anschaue, die sind jetzt Mitte 80, was die jetzt quasi inzwischen alles erlebt haben, die hätten sich wahrscheinlich, als sie geboren wurden, oder so in meinem Alter waren, nie träumen lassen, dass es irgendwie möglich sein könnte, mal in einem Hotel oder dass wir darüber reden, dass es ein Hotel im Space geben wird. Und
Ja.
das ist schon wahnsinnslieb, allein das einmal zu schaffen, bis wir dann hinkommen zu terrestrial life und Mars
Aber
besiedeln
ich glaube,
etc.
da müssen wir noch ein bisschen mehr Hausaufgaben machen, weil ich meine, ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn es darum geht, der erste Flug, wann die Wright Brothers, wann war die? 1890 oder so, weiß nicht,
Du meinst der
1900, erster
erste
Flug, ja.
Flug?
1907, weil irgendwie
Das
um den
kann
Dreh
sein,
rum, ne?
ja.
Und dann 60 Jahre später oder 70 Jahre später auf dem Mond. Das ist ja unglaublich, unglaublich schnell. Unvorstellbar. Also die Leute haben es wirklich nicht. Aber seitdem, seit 55 Jahren, sind wir nicht weitergekommen.
Das meinte ich
Ja,
vorhin,
also da
woran das
müssen wir,
liegt, ne?
genau, ja. Und das ist der Grund meiner Filme, meines Techno-Optimismus oder vieler Entrepreneurs und Gründer eben, die Welt wieder zu beschleunigen und uns in eine bessere Zukunft zu bringen.
Ja, ich glaube aber, dass es auch daran liegt, dass es einfach super viele Regularien gibt. Also letztens habe ich mich erst wieder mit jemandem unterhalten, dieses Drohnenthema hatte ich ja mit dem Christoph Busch schon im Podcast mal besprochen. Dieses Drohnenthema kannst du ja auch nicht mehr einfach so weiterentwickeln und sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Drohne, ich lasse die jetzt einfach mal ein bisschen rumgurken, rumfliegen und dann entwickle ich die super schnell, sondern du trittst ja in den Luftraum ein und der Luftraum ist ja auch erstmal staatlich reguliert
Klar.
und es wird einen, oder man ist gerade dabei, diesen Luftraum in den unteren Sphären, wo dann auch Drohnen unterwegs sein, zu regulieren. Und diese Regularien sind auf der einen Seite sinnvoll, auf der anderen Seite bremsen sie natürlich an der einen oder anderen Stelle auch aus. Und da sind wir in Deutschland natürlich Meister, irgendwas zu regulieren, im Vergleich dann vielleicht zu China oder zu den USA oder zu Mexiko oder wie auch immer, die das vielleicht nicht so auf der Kappe haben oder es einfach lieber erstmal laufen lassen und da dieses Risiko eher gehen wollen.
Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen, bin ich hundertprozentig bei dir.
Ja, also ja. Deshalb glaube ich, kann, oder auch in den USA gibt es natürlich Regularien, die dann sicherlich mit dem Fliegen entstanden sind. Insbesondere 11. September 2001, da ist es natürlich noch mal krasser geworden, da überhaupt in irgendeiner Weise in diesen Luftraum einzutreten.
Ja, ich bin halt in dieser Anti-Regierungswelt mit Krypto viel unterwegs gewesen. Und die Bitcoiner haben das ja schon immer gesagt, vertraut den Regierungen nicht, die kriegen nie was gebacken. Du hast komplett alles einer Zentralbank, die nie gewählt worden ist, die machen da Trillionen neue Dollars, du brauchst den Bitcoin. Und es war eben 2014 oder 2013, 14 so meine Zeit. Und du sprichst von anderen Industrien, aber das ist ähnlich.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn ich immer höre, muss reguliert werden, dann werde ich skeptisch. Viele Leute finden es gut. Ein gutes Beispiel ist ja Kernkraft. Ne? Kernkraft in Amerika ist die Statistik. Seitdem eine Regulierungsbehörde dort für Kernkraft entsteht, ist kein neues Kernkraftwerk mehr entstanden. Wow. Ja, also es war reguliert. Okay. Ja, okay. War das wirklich die richtige Entscheidung? Ja. Und in Deutschland haben wir bekannterweise da die falschen Entscheidungen auch getroffen die letzten Jahrzehnte. Aber ja.
Ja, absolut. Da habe ich auch, es könnte für dich, für die Zukunft vielleicht nochmal irgendwann interessant sein, mit dem Bruno Merck gesprochen, der wohnt auch in England und der entwickelt gerade, oder der hat grundsätzlich das Konzept, dass er den Atommüll, den wir momentan noch haben, so aufarbeiten kann, damit man ihn wieder verwerten kann zu Kernkraft letztlich, ja, also dass man ihn so aufbereitet, dass man ihn für Atomkraftwerke wieder verwenden kann.
Spannend.
Und es ist ein deutscher Wissenschaftler, dieses Thema wieder zurückzuholen. Und wir haben echt jetzt in den letzten Jahren viele, viele Milliarden ausgegeben. Und dieses Investment wäre es mir jetzt aus dem, was er mir erzählt hat, auf jeden Fall wert, da rein zu investieren. Weil du behebst zwei Probleme auf einmal. Das Energieproblem, das noch virulenter wird mit AI und Co.
Absolut.
Und zweitens dieses Müllproblem. Je weniger davon überbleibt, desto besser für alle.
Richtig. Auch ja. Richtig.
Deshalb, the future is now. Ja, es ist auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, du hast dir auf jeden Fall das richtige Thema gesucht, den Techno-Optimism. Gerade als mit Deutschland als Herkunftsland, wo wir ja doch immer so ein bisschen versuchen, pessimistisch und realistisch auf diese Dinge zu gucken. Ich erwische mich selber auch ab und zu dabei, ehrlicherweise. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, mal so eine kritische Perspektive drauf zu bekommen, um zum Beispiel dieses Müllproblem von vornherein einmal aufzugreifen etc. Ja. Ja. Also das glaube ich schon auch wichtig. Aber umso spannender, mit welchen Leuten du dich dann auch triffst und mit welchen Leuten du dich unterhalten kannst. Wer war so die eindrucksreichste Persönlichkeit? Vielleicht noch als letzte Frage.
Also ich will vielleicht vorher sagen, weil ich vorher, keine Ahnung, 100 Crypto-Interviews und Bitcoin-Interviews geführt habe, super smarte Leute, Entwickler, Krypto-Anarchisten und so weiter und Banker, alles okay, aber keiner geht ja als Kind, wacht keiner auf und sagt, ich will Banker werden oder Crypto, Blockchain, Developer. Aber Space ist anders. Space ist halt wirklich, da sind die Leute, ich habe das auch im Film so ein bisschen drin, ich habe als Kind Star Trek geguckt, ich habe Sci-Fi gelesen, ich habe im Pickup-Truck auf die Sterne geguckt und dieses Inspiration, das Thema beinhaltet. Und zur konkreten Frage, die Leute sind halt auch wirklich Rocket Scientists. Es gibt immer das, ja, it's not Rocket Science, it is Rocket Science. Yeah. Und die sind halt, also diese eine Dame da aus Ägypten, die hat, glaube ich, 3 Abschlüsse in Genetic Engineering, in, keine Ahnung, was auch immer. Also die sind super, super smart. Also das ist sehr beeindruckend. Weltraum ist halt wirklich schwer, eine Rakete da hochzubringen. Yeah. Und das ist eine andere Liga. Wer am beeindruckendsten war, viele beeindruckende Leute, aber eine Story werde ich nicht vergessen, ist halt dieser Neil deGrasse Tyson. Ne? Der ist ja ein weltbekannter TV-Star. Und mit dem hatten wir ausgemacht auf einer Konferenz, war 10 Uhr, keine Ahnung. Und ich habe halt dann schon mitgekriegt, ja, der war aber nachts, der hat nicht geschlafen, hat Jetlag, hat nachts nicht geschlafen. Die waren dann irgendwie, haben dann Sonnenuntergang, Aufgang, irgendwie was gemacht mit ihrer TV-Crew. Und ich habe gesagt, es wird nie was, der hat 2 Tage nicht geschlafen. Und um Punkt 10 Uhr kommt er rein, shake hand, my name is Neil. Und dann war der, 3 Minuten Aufbau, wir mussten schnell sein. Und dann war der auf der Kamera halt wirklich unglaublich, so dieses Talent, dieses Charisma auch. ich habe schon viele Leute interviewt, super smart, super interessante Leute, aber wie der halt nochmal eine Liga für sich selbst war, nicht in seiner Bestform, war echt sehr beeindruckend. Deswegen haben wir ihn im Trailer drin, im Film, obwohl er eigentlich kein Space Entrepreneur ist, aber der hat echt gute Punkte gebracht.
Ja, und kann auch sehr, sehr gut erklären, finde ich.
Ja klar, absolut.
Nicht gut zuhören, aber sehr gut erklären. Schön, sehr schön. Und das, was du gerade noch gesagt hast, mit man muss sehr, sehr, sehr clever sein oder sehr klug sein, das sind ja dann die Superbrains, mit denen du da zu tun hast, wenn du in Space willst. Da wird AI wahrscheinlich auch nochmal einen riesengroßen Impact haben, oder?
Ja, ich habe da noch keine feste Meinung dazu. Ich arbeite auch an einem AI-Projekt. Jeder arbeitet an einem AI, aber da will ich, I don't know, ja, habe ich noch keine feste Meinung.
Okay, bin ich gespannt, was dann in Zukunft noch kommt. Magst du den Leuten nochmal, Thorsten, mitgeben, wann dein Film rauskommen wird, wie man auf dich nochmal aufmerksam werden kann, wenn es weitergehen soll?
Genau, also wir haben auf jeden Fall einen Link. Wie gesagt, dieses Space Sustainability ist mir persönlich auch wichtig. Ist ein YouTube-Private-Link oder so. Aber der Film Fortitude ist auf Apple TV ab dem 16. Juli. Ich bin Thorsten HQ, also HQ, Thorsten HQ auf allen Plattformen.
Alles klar, sehr cool, wunderbar. Ich danke dir vielmals, Thorsten.
Hat Spaß gemacht, danke.
Dir auch. Ciao.